Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Für viele Eltern ist die Diagnose Down-Syndrom ein Schock. Die meisten Paare entscheiden sich, wenn die Untersuchungen in einer Schwangerschaft auf Trisomie 21 hindeuten, für eine Abtreibung. Für Vera und ihren Mann war das absolut kein Thema. Ihre Tochter Theodora ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen und inzwischen 13 Jahre alt. Vera ist es wichtig, dass ihre Tochter so normal wie möglich aufwächst.
Meine Tochter hat Träume und ich möchte, dass man diese Träume einfach erstmal ernst nimmt und dann überlegt, wenn man schon den Anspruch hat, eine inklusive Gesellschaft zu verwirklichen, was man für sie tun kann letztendlich.
Und auch wenn Vera eine sehr positive Einstellung im Leben hat, kommt sie doch manchmal an ihre Grenzen, weil sie merkt, dass in Theodoras Umfeld ihr oft nicht viel zugetraut wird und auch manche ihre Träume nicht ernst nehmen. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts und in dieser Folge geht es um das Familienleben mit einem Kind mit Down-Syndrom. Vera erzählt mir, welche Besonderheiten das Leben als Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom mit sich bringt, was sie sich auch wünscht, dass sich in unserer Gesellschaft ändert, auch im Hinblick auf Umgang mit Menschen mit Behinderung, also wie die noch besser Teil unserer Gesellschaft werden und welche Beziehung ihr Sohn zu seiner Schwester Theodora hat. Wie war das denn bei euch?
Also die Schwangerschaft mit ihr begann ganz unauffällig, so wie auch bei meinem Sohn. Und der erste große Ultraschall war dann auffällig vom Nacken her. Und dann wurden wir verwiesen auf einen Pränatalmediziner, der festgestellt hat, dass sie nur noch einige Wochen leben wird. Und dann mussten wir uns letztendlich auf eine Totgeburt vorbereiten. Er hat noch gesagt, sie könnte das Down-Syndrom haben, aber er würde jetzt einfach mal die ganzen Untersuchungen machen, Fruchtwasseruntersuchungen und so weiter. Den Bluttest nicht invasiv gab es noch nicht. Und dann hat er uns eigentlich verlassen. Ging aus dem Raum und wir saßen da. Und dann waren wir natürlich schon erschüttert, weil wir auch nicht wussten, wie lange unser Kind noch bei uns ist. Und dann haben wir uns eine Zweitmeinung geholt und die ist sehr wichtig gewesen, weil dieser Pränatalmediziner hat das zurückgenommen, hat gesagt, wohl ein Herzfehler, aber durchaus lebensfähig. Und dann wurden wir auch gefragt, möchten Sie wissen, ob sie das Down-Syndrom hat, und wir haben klar gesagt, nein. Wir wollen es nicht wissen, wir werden es erfahren, wenn sie da ist. Und ich hatte einen sehr, sehr einfühlsamen Frauenarzt, der auch zu mir dann meinte, er begleitet mich. Also dann letztendlich bis in den Tod meiner Tochter. Und nach einigen Wochen hat er sich insofern geäußert, dass er dachte, ja, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich ging dann regelmäßig zu ihm. Und er hat eben Ultraschall gemacht und gesehen, wie es ihr geht oder dem Kind. Und ja, und dann ist sie auf die Welt gekommen und war da. Und das Down-Syndrom war für uns eigentlich nie eine Belastung, weil wir ja eher dachten, dass wir sie gar nicht bekommen oder dass sie gar nicht mit uns leben wird. Und insofern kommen wir da eben nicht aus dem Schock, sondern eher aus der Freude heraus, dass sie es geschafft hat.
Theodora ist bei uns geblieben, ist dieser Welt entgegengewachsen, mit diesem nicht greifbaren und nur zählbaren Chromosom. Als sie da war, hatten wir Gewissheit. Geistige Retardierung, Intelligenzminderung, reduzierte Gedächtnisfähigkeit, Sprachproduktion eingeschränkt und Schädigung der globalen Funktionen steht in den Berichten aller Art.
Wir Wir werden es gleich sehr, sehr persönlich, aber ich glaube, das ist bei dem Thema einfach so. Aber die Realität ist ja, dass viele Eltern das schon testen lassen und sagen, wir möchten wissen, ob unser Kind das Down-Syndrom hat oder haben könnte. Und dann sich tatsächlich auch für einen Abbruch entscheiden. Aber ich höre das doch richtig raus, bei euch war das nie ein Thema.
Nie, nie. Weil ich einfach schon als Schülerin Begegnungen hatte, weil ich einfach wusste, es ist kein Schicksalsschlag. Es ist, ja, es ist eine Besonderheit, aber es gibt Lebensfreude und Lebensperspektive und es ist nicht das Ende auch unseres Lebens. Also mich beschäftigte schon sehr diese Angst auch vor Menschen, die besonders sind oder auf den ersten Blick anders. Also ich frage mich, woher kommt die? Warum ist die so handlungsleitend und wie kann man ihr begegnen? Also wie kann sie weniger werden? Weil wir sind eine Familie, die ihr Leben führt und unser Alltag ist bunt, vielfältig, er ist stressig und er ist wunderschön. Ja, aber es ist ein Leben, das einfach ja auch sehr viel Glück tatsächlich beinhaltet.
Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie ich selbst zu den Untersuchungen in der Schwangerschaft stehe und wie mein Mann und ich im Falle einer Wahrscheinlichkeit, dass unser Kind das Down-Syndrom hat, entschieden hätten, dann hört doch gerne mal in meine Folge 3 rein. Da habe ich mich sehr ehrlich und offen mit einer Mutter unterhalten, die auch ein Kind mit Down-Syndrom hat. In dieser Folge geht es auch etwas intensiver um die Schwangerschaft und die Untersuchungen, die auch Vera schon angesprochen hat. Du sprichst aber gerade so ein bisschen auch Gesellschaft an und Menschen, wie sie, also du bezeichnest es als Angst. Wie war das denn für euch, als ihr das so erfahren habt und dass es so sein könnte, dass eure Tochter das Down-Syndrom hat? Habt ihr darüber offen gesprochen und wie hat das Umfeld reagiert?
Also bis zur Geburt war es ja gar nicht sicher. Mhm. Und es war nur klar, dass sie einen Herzfehler hat. Wir haben dann unseren Kinderkardiologen noch in der Schwangerschaft kennengelernt. Der hat sie eben untersucht. Oder unser Kind, weil wir auch nicht wussten, ob wir ein Mädchen oder einen Sohn bekommen. Ja, und wir haben das eigentlich nie an erste Stelle gestellt. Also ich habe mich dann informiert. Es gibt zum Beispiel den Down Info Center. Der hat sehr gutes Material, sehr gute Broschüren. Ja, einfach Information ist dann sehr, sehr wichtig, finde ich, gute Information. Und dann, als sie da war, auch da, ja, sie war da, wir haben uns einfach alle gefreut. Und ich denke, es ist einfach auch wichtig, wie man selber dann auch damit umgeht oder welche Ausstrahlung man hat. Also auch jetzt, wir stehen ja absolut zu unserer Theodora und ja, da entwickelt man schon auch so eine Stärke. Und deshalb bin ich ja auch eigentlich nie mit so extrem negativen Äußerungen konfrontiert gewesen. Ja, also einfach so eine Selbstverständlichkeit auch leben, ja, das hat uns schon auch geholfen oder hat uns auch gestärkt.
Ja, ich frage das deshalb, weil in meiner anderen Folge war es so, dass die Mutter ist auch, die stand auch total zu ihrem Sohn, aber sie hat halt gesagt, manchmal ist es schon für sie schwierig, wenn sie zum Beispiel auf dem Spielplatz ist oder so und sie dann so Blicke spürt oder vielleicht manchmal auch übergriffige Fragen, die man vielleicht nicht stellen würde, wenn das Kind kein Down-Syndrom hätte. Passiert dir sowas auch manchmal oder wie gehst du mit sowas um?
Ja, also ich kenne das und ich denke, das ist wirklich dann auch letztendlich ein Spiegel der gesellschaftlichen Bewertung von Behinderung. Und ich bin da sehr offen. Ich lade dann auch wirklich zum Gespräch ein. Ich gehe jetzt zum Spielplatz auf die Betroffenen zu. Und wenn sie mir zuhören wollen, dann freue ich mich oder ich habe mich gefreut, weil Theodora ist ja mittlerweile 13. Also ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht, indem ich einfach sehr, sehr offen war. Aber diese Momente sind schon, ja, sie sind Schon herausfordernd und sie sind einfach auch nicht so schön.
Ja.
Manchmal, ja.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das einen auch Kraft kostet. Ich meine, ich merke, du sagst, das ist für mich, ich bin da selbstbewusst und ich kann damit gut umgehen. Mhm. Und das finde ich auch alles wirklich toll und auch sehr bewundernswert. Nur ich denke mir immer, wenn ich jetzt ständig, wenn ich mit meinem Kind unterwegs bin, das Gefühl habe, ich muss irgendwas erklären, das würde mich dann irgendwann mal auch stören oder an Kraft kosten. So.
Mhm.
Warum kann es nicht normal sein, würde ich mich dann fragen. Warum kann man nicht einfach sagen, das sind Kinder?
Ja, diese Frage stelle ich mir auch. Aber man muss durchaus auch ergänzen, dass man sehr, sehr, sehr schöne Begegnungen auch hat. Also, dass ich erlebe, wie meine Tochter Menschen auch berührt. Und zwar auf eine sehr direkte, sehr berührende Art. Also da kommt man auch mit Menschen ins Gespräch, die dann selber auch sehr gefühlvoll werden. Also ich habe ein Beispiel, da war sie noch kleiner im Supermarkt und dann war ich an der Kasse und dann hat mich die Kassiererin angesprochen und meinte, dass sie meine Tochter so wunderschön findet und dass sie sich so freut, sie zu sehen. Und diese Begegnung muss man natürlich den sehr negativen möglicherweise nebenan, also man muss sie daneben stellen, weil das zeigt auch, dass diese Thematik sehr komplex ist und sehr, sehr, sehr vielschichtig. Ja, und was ich so faszinierend finde an Theodora oder auch an Menschen wie ihr oder überhaupt Menschen, die scheinbar anders sind, dass sie schon auch immer gleich im Mittelpunkt stehen. Und dass eigentlich die Blicke auf ihr ruhen, aber dass dann auch sehr viel passieren kann im Positiven, ja. Aber natürlich auch, ja, so wie wir erst das angedeutet haben, im Negativen.
Ja, ein Mittelpunkt genau. Kann auch immer was Positives sein, da hast du vollkommen
recht.
Ja, ich möchte da gleich nochmal mit dir drüber reden. Jetzt möchte ich nochmal kurz zurückspringen, das ist jetzt zwar ein bisschen doof, weil wir gerade so schön darüber sprechen, aber du hast es schon erwähnt, als du dich vorgestellt hast, du verfasst auch Texte, also du beschäftigst dich literarisch auch mit dem Leben mit deiner Tochter.
Ja.
Unter anderem geht es da auch um Pränataldiagnostik und du hast ja auch gerade erzählt, wie da euer Weg war und wie vielleicht die erste Begegnung mit einem Arzt in dem Feld nicht so schön war oder nicht so empathisch, würde ich mal sagen, wie man sich es vielleicht vorstellt. Warum ist es dir so wichtig, da zu schreiben oder warum hast du damit angefangen?
Also Schreiben tue ich ja schon immer. Ich komme eigentlich aus der Lyrik und habe dann eben durch meine Tochter, durch Theodora dieses Thema geschenkt bekommen, ja. Und verknüpft das quasi jetzt mit meiner Begabung, die ich vorher schon hatte und gestalte das.
Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe mich auch entschieden, aus Veras persönlichen Notizen über das Leben mit Theodora immer wieder Ausschnitte mit in diese Folge einfließen zu lassen. Die Überschrift von Veras Textsammlung lautet übrigens die Poesie des Down-Syndroms. Und Vera möchte irgendwann daraus auch ein Buch entstehen lassen. Bevor sie jetzt gleich weiter erzählt, warum ihr das Schreiben so wichtig ist, hören wir noch in einen Ausschnitt rein, den ich persönlich besonders schön finde. Hier beschreibt sie ihre Tochter und was sie ausmacht.
Die Haare glänzen schön. Die Haut ist so weich. Sie ist manchmal lustig, traurig, wütend, trotzig, einfühlsam, klug, müde und neugierig. Ihre Umarmung ist voller Güte, Geborgenheit und Zuversicht. Trost und Gewissheit. Sie erspürt meine Befindlichkeit und streicht mit ihrer Hand meine Wange entlang. Ein Mensch ohne Zweifel, mit Kraft, Tapferkeit, Willen und Mut. Ihr Selbstbewusstsein kennt keine Grenzen, auch wenn die Rechnung der Chromosomen anders aufgeht. Sie leidet nicht, hat keine Schmerzen, ist nicht krank.
Ja, warum ist mir das so wichtig? Ja, gerade was die Pränataldiagnostik angeht, erlebe ich einfach jetzt auch in diesem Fachkreis, in dem ich mit dabei bin. Da sind auch Medizinerinnen und Mediziner, dass alle sich immer auch der großen Verantwortung bewusst sein müssen, wie sie über dieses Thema sprechen. Also wie sie mit werdenden Eltern eben darüber sprechen, dass ihr Kind möglicherweise ja eine Behinderung oder eine Besonderheit haben könnte und dass man sich da eigentlich viel Zeit nehmen muss und dass es sehr viele Entscheidungsfreiräume geben sollte. Und das ist mir deshalb wichtig, mich auch da schon zu Wort zu melden und darauf hinzuweisen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, auch aus der Erfahrung von meiner ersten Folge zu dem Thema Kind mit Down-Syndrom. Da habe ich auch selber nochmal über meine Schwangerschaft nachgedacht und über die Untersuchungen. Also ich möchte jetzt nicht alle Ärzte an Pranger stellen, aber man wird ja schon so ein bisschen allein gelassen. Also es wird einem einfach gesagt, wie es ist. Also es deutet nichts darauf hin, dass ihr Kind das Down-Syndrom haben könnte, oder es deutet darauf hin. Aber dann ist eigentlich auch so ein bisschen Schluss, habe ich das Gefühl.
Ja, tatsächlich ist da sehr viel, wäre da sehr viel Gespräch notwendig, aber eben auch in einem positiven Sinne.
Ja.
Weil meine große Frage ist, warum man Menschen gerade mit dieser Besonderheit der Trisomie 21, das ist ja erstmal nur eine genetische Anlage auf dem 21. Chromosom, die etwas abweicht, warum man diese Menschen so in den Fokus nimmt. Das ist eine Frage, die mich sehr, sehr umtreibt, weil es sind Menschen, die tatsächlich eine Bereicherung darstellen und ja, und eigentlich zu uns gehören sollten. Und ich weite das dann immer aus, indem ich sage, überhaupt Menschen mit Besonderheiten und all die, die eben so im Blick sind, eben in ihrer vermeintlichen Andersartigkeit. Und das ist die große Frage, die ich habe, warum man sich da so fokussiert auf diese Trisomie 21. Und es wäre ja viel schöner, auch die Menschen zu sehen in ihrer Persönlichkeit, die diese Besonderheit eben haben.
Dann lass uns mal über die Menschen sprechen, über deine Tochter speziell.
Mhm.
Was würdest du sagen, wie hat sich dein Leben durch Theodora verändert?
Also, sie war mein zweites Kind und insofern war es natürlich eine neue Herausforderung neben meinem Sohn. Der war 4, als sie auf die Welt kam. Und ich denke, da hat sich mein Leben, wie bei allen, die ihr zweites Kind bekommen, verändert diesbezüglich. Und dann hat sich aber schon auch so mein Blickwinkel geweitet. Und es war jetzt aber nie so, dass wir immer nur über das Down-Syndrom nachdachten, weil wir hatten ja die Theodora mit ihrer Persönlichkeit und haben sie begleitet und sie gehört zu unserer Familie und mein Sohn hat eine sehr schöne Beziehung zu ihr. Also ja, wie hat sich mein Leben verändert? Es hat sich vielleicht auch gar nicht so sehr verändert, weil sie ist einfach unser Kind, ja. Also darauf will ich auch immer hinweisen, dass unser Leben genauso vielfältig, bunt und stressig und herausfordernd ist wie andere Leben mit Kindern. Und was eben sehr wichtig ist, die Förderungsmöglichkeiten, die Unterstützung in Anspruch zu nehmen, auch sehr selbstbewusst. Und mein großes Anliegen oder auch meine große Kritik ist letztendlich die Gesellschaft, wie sie eben mit Behinderung und mit dem Anderssein umgeht. Weil das sind doch die Herausforderungen, die eigentlichen Herausforderungen, finde ich. Ja.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber, auch über das Thema Inklusion, das ist ja auch ein sehr wichtiges. Ich würde aber gerne nochmal kurz über euch als Familie sprechen.
Mhm.
Ich habe jetzt nur ein Kind, deswegen kann ich es nicht so beurteilen, aber alle in meinem Umfeld, die zwei Kinder dann haben, sagen, das ist schon mal nochmal eine andere Nummer dann mit zwei Kindern und dann auch jedem gerecht zu werden. Wie war das denn bei euch? Ich meine, Theodora ist ja, hat ja schon dann ihre Besonderheiten, vielleicht auch die Herzproblematik. Ich will jetzt nicht nur über das Down-Syndrom sprechen an sich, sondern ein zweites Kind bringt ja immer was mit sich, dass man vielleicht erstmal sich um das kleine Kind kümmern muss. Mhm. Wie war das dann? Du hast gesagt, dein Sohn hat eine tolle Beziehung zu seiner Schwester. Mhm. Wie hat sich das entwickelt? Wie gehen die beiden miteinander um?
Also auf der einen Seite gehen sie so um wie ein Geschwisterpaar. Da ist die Schwester 13 und der Sohn 16, also in der Pubertät. Also das ist eigentlich ganz nicht ungewöhnlich. Sie streiten sich mal, sie mögen sich sehr, ja. Die andere Ebene ist, dass Damiano natürlich sehr früh erlebt hat, gerade im Vorfeld der Herz-OP mit 4 Monaten, ja, dass wir schon auch vor Herausforderungen standen oder auch natürlich gebangt haben vor dieser großen OP, die ja letztendlich erst die Lebensperspektive dann geschenkt hat. Und deshalb war er da sehr dabei und hat da sehr mitgefühlt. Und daher kommt, denke ich, auch diese besondere fürsorgliche Beziehung. Aber was uns ganz wichtig ist als Eltern, dass wir uns einfach selber immer reflektieren, mein Mann und ich, das heißt, dass mein Sohn nie auf was verzichten muss wegen seiner Schwester. Oder wir bemühen uns auch darum, dass er nicht an zweiter Stelle steht. Das gelingt uns besser und schlechter und das ist einfach doch zu Recht ein wichtiges Thema. Ja, dass man dann natürlich, wenn man ein besonderes Kind hat, mit reflektieren sollte. Ja, und sich darum bemühen, ja.
Vielleicht jetzt auch für andere Eltern, die vielleicht eine ähnliche Situation haben in ihrem Familienleben. Wie schafft man das dann, dass der Sohn nicht untergeht? Oder vielleicht auch, Damiano ist ja auch der ältere Bruder, da neigt man ja auch dazu, Verantwortung vielleicht für die kleine Schwester zu übernehmen. Wie schafft er das, dass er auch so mal so mehr im Mittelpunkt steht und nicht so viel Verantwortung übernimmt?
Also aktuell wird er ja 16 und ist in der Pubertät und geht seine Wege natürlich. Aber früher war es so, ja, dass wir natürlich auch mit ihm Zeit verbracht haben, dass wir ja uns mit ihm befasst haben und ihm zugehört haben. Ich denke, das ist schon wichtig, aber ich weiß gar nicht, ob das so einen großen Unterschied macht zu anderen Familien. Und dann war er einfach von seinem Wesen her ja so empathisch und so nah auch an seiner Schwester, dass wir ihm da auch nichts aufgebürdet haben, sondern es kam auch von ihm. Also mit 4, kurz vor der Herz-OP, wollte er Kinderarzt werden, zum Beispiel. Und in dieser Phase, mein Mann war mit ihm alleine, ich war in München in der Klinik, hat er sich auch sehr interessiert eben für diese Herz-OP. Und da gibt's ja auch kindgerechtes Material dazu. Und ich denke, das war eben sehr wichtig, dass man ihn da mit begleitet hat und mit einbezogen hat und auch sehr offen letztendlich dann ihm gegenüber war.
Ich glaube, das ist sowieso das Beste, was man tun kann. Immer, also das denke ich jetzt auch, seit ich ein Kind habe, immer offen mit dem Kind zu sein, egal was im Leben passiert. Vor dem Kind jetzt nichts zu verheimlichen. Klar muss man es kindgerecht machen und kann es nicht so wie mit Erwachsenen machen, aber dass man halt immer offen alles zeigt und nicht versucht, was zu verstecken. Ich glaube, das ist eine gute Lösung.
Ja, ich würde dazu auch ermutigen, wirklich auch viel zuzutrauen, weil da darf man dann auch Kinder in ihren Gefühlen und auch in ihrer Persönlichkeit nicht, ja, man darf ihnen nicht alles nehmen, ja. Und manchmal kommt ja auch so der Gedanke zur Sprache, ja, wie ist es dann für das andere Kind, wenn eben ein Kind mit Behinderung, mit Besonderheit dazukommt? Auch da würde ich einfach ermutigen, sich darauf einzulassen. Es gibt ja nie die Gewissheit. Es gibt nie die Gewissheit, egal welche Geschwisterkonstellation, ja. Mhm. Egal wie normal die Kinder sind, ja, das Leben ist immer unberechenbar, unplanbar und darauf weise ich einfach auch immer hin, ja. Es gibt auch keinen Anspruch auf Perfektion und Glück. Wir wissen nie, was uns widerfährt, ja, an Schicksalsschlägen.
Ja, das ist auch, das habe ich auch aus der anderen Folge mitgenommen, nämlich, dass man Man denkt ja immer, man kann alles abklären im Vorfeld, so auch in der Schwangerschaft. Aber man denkt ja nicht darüber nach, dass einem auch was passieren kann, wenn die Kinder auf der Welt sind. Also keiner von uns kann sagen, dass unsere Kinder immer gesund sind. So schlimm das auch ist, der Gedanke. Also für mich ist das Schlimmste, dass mit meinem Kind was passieren könnte. Mhm. Aber es kann. Und dann ist mein Leben vielleicht wieder ganz anders. Also man kann, glaube ich, man muss sich, glaube ich, davon verabschieden als Eltern, dass man alles sicherstellen kann.
Ja, und vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch problematisch, sich auf einen Bluttest zu verlassen, ohne sich mit der Thematik im Vorfeld befasst zu haben. Mhm. Weil man muss ja schon auch, was auch immer dann kommt, doch einigermaßen klar sein und auch einigermaßen strukturiert letztendlich denken und nicht so schlimmer, in Panik zu geraten oder also ich finde, an dieser Stelle komme ich einfach auch nochmal auf das ganze Umfeld zu sprechen, die Mediziner auch, die Ärztinnen und Ärzte, da haben sie einfach eine große Verantwortung, wie sie das dann letztendlich auch empfehlen, ja.
Ja, genau. Vor allem, es kann ja auch noch was bei der Geburt passieren oder so, über sowas denkt man. Ich glaube, wir verdrängen das immer alle ganz gern und machen unsere Tests. Also ich nehme mich da auch nicht aus. Wobei ich sagen muss, ich habe mich schon damit beschäftigt während meiner Schwangerschaft, was das bedeuten könnte. Also ich finde, ich kann jedem nur raten und ich glaube, das ist auch das, was du sagst, wenn man diesen Test macht, sollte man sich auch damit auseinandersetzen, was er bedeutet. In beide Richtungen, ja. Und nicht nur sagen, ich mache jetzt schnell mal den Test und guck und dann ist gut, ja.
Ja, und mir geht's eben auch darum, und deshalb wende ich mich ja auch an die Öffentlichkeit, klar zu machen, dass dieses Leben auch mit Theodora oder auch mit Kindern mit dieser Besonderheit absolut lebenswert ist und auch ein großes Glück beinhaltet. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, bei allen Herausforderungen und bei allen Schwierigkeiten. Aber die gibt es in jedem Leben. Und ich finde halt, dass die Politik hier auch mehr Vorbild sein sollte, die politisch Verantwortlichen und auch die Gesellschaft mehr unterstützen sollte. Ja? Im Annehmen auch dieser Menschen und dieser Familien, ja? Oder dieser Paare.
Du sprichst es gerade an. Ich glaube, wenn du mit Unterstützung, also da ist ein großer Punkt, ist ja auch Inklusion. Bei Menschen mit Behinderung, auch bei uns in der Gesellschaft, du hast auch vorhin die Gesellschaft angesprochen, also dass Menschen mit Behinderung einfach ein normaler Teil der Gesellschaft werden und nicht immer so einen extra Raum bekommen, sondern man sie einfach auch mit aufnimmt in unser Leben. Das bedeutet es ja so grob erklärt. Du bist ja auch, hast ja vorhin gesagt, Mitglied im Ulmer Inklusionsbeirat und du engagierst dich in der Selbsthilfegruppe Down Kids Ulm. Aus dieser Erfahrung heraus, was würdest du sagen, auch mit deiner Tochter, mit dem Blick auf deine Tochter, was muss in diesem Bereich noch alles passieren beim Thema Inklusion?
Ja, ich denke einfach, dass wir uns alle deutlich machen müssten. Es gibt diese UN-Behindertenrechtskonvention, die verabschiedet wurde 2009, auch von Deutschland unterschrieben.
Wenn ihr euch mal anschauen wollt, was genau in der UN-Behindertenrechtskonvention alles festgelegt ist, dann schaut doch gerne mal in meine Shownotes. Da findet ihr mehr Infos zu diesem Thema.
Da wird ganz klar festgelegt rechtlich, dass alle dazugehören und auch Menschen mit Behinderung. Und Inklusion betrifft ja nicht nur Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Besonderheiten, sondern sie betrifft letztendlich uns alle. Also eben, dass keiner mehr aus dem Raster fällt, keiner in Schubladen unglücklich wird und dass wir uns letztendlich von diesen verschiedenen Schubladen, dieser Perfektion und diesem Leistungsgedanken in unserer Gesellschaft ein Stück weit verabschieden. Und ich denke, da müsste einfach noch viel in den Köpfen und ja letztendlich auch in den Herzen passieren, also diese Erkenntnis. Und gerade im schulischen Bereich, also meine Tochter geht in eine Regelschule, in die 6. Klasse, mit Schulbegleitung und auch sonderpädagogischer Begleitung. Aber sie ist auch regulär im Unterricht. Und auch da denke ich, dass noch einiges passieren müsste, was das System angeht. weil also ich finde dieses Konzept der Inklusion einfach sehr, sehr faszinierend. Es beinhaltet für uns alle einen sehr großen Gewinn letztendlich, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das nicht so richtig vermittelt wird. Und jetzt ganz konkret zum Inklusionsbeirat jetzt in Ulm. Also da sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen, Beeinträchtigungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Sozialarbeit, auch Betroffene. Und da geht es ganz konkret vor Ort, kommunal, einfach Bedingungen zu verbessern, zu reflektieren, Aktionen ins Leben zu rufen, ja.
Wenn wir über Bedingungen verbessern sprechen, wenn wir jetzt mal auf dich als Mutter schauen von Theodora, was würdest du dir für sie wünschen? Wo sagst du, könnte sie noch besser in der Gesellschaft involviert werden, mehr besser Teil werden? Was stört dich noch? Wo fehlt es noch?
Ich möchte, dass man sie ernst nimmt. Sie hat zum Beispiel zwei Wünsche. Sie möchte Lehrerin werden und den Führerschein machen. Und zunächst wünsche ich mir, dass man das einfach so stehen lässt und dann überlegt, was kann man für sie tun, dass sie ihren Platz findet, der ihr gerecht wird, von ihrer Persönlichkeit her. Also ich wünsche mir einfach, dass wir nicht so kämpfen müssen, dass wir nicht die Sorge haben müssen, wo wird Theodora später ihren Platz finden? Wird sie einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen? Was kann sie später machen? Wie ist es mit dem Berufsschulabschluss? Also diese Ungewissheit, die ist doch immer wieder sehr belastend. Also dass wir als Eltern, ja, obwohl die Gesetzeslage eigentlich so so vielversprechend ist, gerade was Teilhabe angeht und Eingliederungsunterstützung, dass wir da immer wieder ja so dafür uns einsetzen müssen. Ja, also das ist zum Beispiel ein ganz großes Thema für mich. Ja, was wird sie später machen nach der Schule? Also wo wird sie ihren Platz mit ihren Begabungen finden? Sie ist sehr, sehr sprachbegabt, sie schreibt gern, sie liest gern, sie liebt es, unter Menschen zu sein. Und da eben die Frage, ja, wird sie da, dem wird man ihr gerecht, ja? Also in diesen Wünschen und diesen Träumen, die sie hat. Mhm. Ja, also meine Tochter hat Träume und ich möchte, dass man diese Träume einfach erstmal ernst nimmt und dann überlegt, wenn man schon den Anspruch hat, eine inklusive Gesellschaft zu verwirklichen, was man für sie tun kann letztendlich. Ja, also das ist das, was mich sehr, sehr, sehr bewegt und sehr umtreibt. Und das kostet mich auch immer wieder Kraft. Aber nicht meine Tochter kostet mich Kraft, sondern, sage ich jetzt mal, die Umstände.
Wir möchten unsere Tochter lieben und nicht kämpfen. Möchten sie unterstützen und nicht verzweifeln. Für jeden Traum gibt es Gegenargumente. Das Schlimmste sind die Beschränkungen und Vorurteile. Ohne den Versuch zu wagen, ohne sich darauf einzulassen. Ohne mit Mut, Kreativität und Freude dem neuen, unbekannten entgegenzugehen. Leben in einem Geflecht von Behinderungen. Vielschichtig und schwer zu entwirren. Dies zu durchschauen, bringt eine überwältigende Klarheit mit sich. Dies zu verändern, bedarf der uneingeschränkten Bereitschaft in den Köpfen und Herzen.
Also wenn man sich überlegt, dass Deutschland zum zweiten Mal von der UN die Rüge bekommen hat für die schleppende Inklusion und ich das Gefühl habe, es passiert aber nicht viel. Es wird einfach letztendlich politisch auf höchster Ebene auch einfach ignoriert. Dann muss ich schon sagen, ja, Das ist dann schon auch erstmal eine Enttäuschung, ja. Weil, also das möchte ich auch ergänzen, es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien auch und eigentlich schon auch ganz viel Wissen, wie wir diese Gesellschaft gestalten können, eben im Sinne der Inklusion, ja. Und ich finde es schade, dass man diese Parallelwelten so aufrechterhält.
Parallelwelt, ja. Meinst du jetzt?
Ja, das sind die Förderschulen und natürlich dann die Welt der Werkstätten. Also ich fände es besser, wenn man das alles zusammenlegt. Mhm. Also wenn das ein Ganzes wird, ja, und wenn man Menschen nicht so ausschließt auch dadurch. Also das ist meine Meinung, das möchte ich an der Stelle sagen, und da gibt es eine große Meinungsvielfalt. Umso wichtiger ist es, darüber ins Gespräch zu kommen, meiner Ansicht nach, ja.
Trotzdem hast du gerade formuliert, dass seine Tochter zwei Wünsche hat. Und ich meine, jeder, der Eltern ist, möchte seinen Kindern die Wünsche erfüllen oder möchte, dass die Kinder ihre Wünsche verfolgen können. Du sagst, sie möchte gerne Lehrerin werden und sie möchte einen Führerschein machen. Wie realistisch schätzt du das dann ein, dass es jetzt, Stand heute, einer der Wünsche in Erfüllung gehen kann, in irgendeiner Form?
Es ist eine schwierige Frage, weil ich eher denke, gehen wir Schritt für Schritt. Es gibt Möglichkeiten der Assistenz, also zum Beispiel Assistenzlehrerinnen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich Menschen finde, die dafür offen sind, dass man für sie so einen Platz gestaltet. Es ist auch die Frage, wie weit sie schulisch kommt, wie viel sie lernen darf auch. Und ja, das mit dem Führerschein, ich würde es auf keinen Fall von vornherein ausschließen. Ich finde das einfach so wichtig, auch ihr nicht zu vermitteln, ja, dass sie einfach bestimmte Sachen nicht erreichen kann, weil das ist das Interessante an Theodora. Für sie existiert ihre Besonderheit nicht, weil sie ihr überhaupt nicht auffällt. Das heißt, auch Behinderung existiert für Theodora. Also das Stichwort Behinderung oder das Thema existiert für sie nicht, weil für sie selbst es zwar Menschen im Rollstuhl gibt oder Menschen, die blind sind, aber sie bewertet sie nicht. Und das ist jetzt in ihrem Fall sehr faszinierend, weil sie dadurch natürlich auch eine ganz große Willenskraft hat und sich auch gar nicht vergleicht. Ja.
Das ist eigentlich die schönste Einstellung, die man haben kann.
Ja?
Ja, ja. Wenn ich mir das so stimmt. Überlege. Das heißt aber, diese Frage, Mama, warum bin ich anders, kam nie.
Nein, weil ihr das nicht auffällt. Hm. Weil sie für sich selber nicht anders ist. Also sie kann lesen und sie kann schreiben und für sich selber, so wie sie schreibt, ja, sie schreibt gut. Ich sag ihr manchmal, also ein bisschen leserlicher, zum Beispiel könntest du schreiben, sie ist sehr temperamentvoll und ja, aber sie denkt auch nicht, dass sie weniger kann wie andere. Also dadurch ist sie natürlich auch sehr offen im Umgang. Was sie natürlich lernen muss, ist auch Regeln zu befolgen, einfach Abläufe zu lernen. Das muss sie natürlich alles lernen im sozialen Verhalten, wie alle anderen auch. Aber so, nein. Theodora ist nicht anders wie alle anderen. Nein. Also, noch fällt ihr nichts auf. Ja.
Theodoras Nein ist nicht immer eindeutig und weist manchmal auf Unsicherheit gegenüber dem neuen, Unbekannten hin. Manchmal zögert sie, will dann aber auch wieder selbst und eigenständig sein. Noch nimmt sie ihre genetische Besonderheit nicht wahr. So sind für sie das Wort Behinderung und das Anderssein bedeutungslos. Es ist für uns immer wieder schön zu erleben, wenn sie sich überwindet, über sich hinauswächst, Neues wagt und mutig ist. Sie trägt ihre eigene Zeit in sich. Und vieles geschieht im Verborgenen und kommt erst später zum Vorschein. Wenn sie nur will, kann sie so viel. Wir hoffen und wünschen uns, dass sie so viel wie möglich lernen darf. Bitte, kommen Sie immer auf uns zu. Auch wir sind unterwegs, begleiten Theodora auf ihrem Weg und lernen viel.
Ich finde es schön, wenn wir in dieser Folge auch, oder ich fände es schön, wenn wir auch Eltern was mitgeben können, weil du schon, du hast so eine tolle Einstellung und hast dich so viel damit auseinandergesetzt und deine Tochter ist ja jetzt auch schon etwas größer. Gibt es so, ich weiß, es ist immer doof zu sagen, ein Tipp, aber was würdest du den Eltern raten, die gerade erfahren haben, dass ihr Kind das Down-Syndrom haben könnte, beziehungsweise die ihr Kind auf die Welt gebracht haben und jetzt ihr Kind das Down-Syndrom hat. Gibt es da einen Tipp, wo du sagst, den würde ich gerne den Eltern an die Hand geben?
Also ich würde mir wünschen, dass sie wahrnehmen, dass es ihr Kind ist. Und ich würde mir wünschen, dass die Angst und die Sorge nicht überwiegen. Denn die Liebe wird in keinster Weise weniger oder anders sein. Und es wird genauso Glücksmomente geben und es wird Herausforderungen geben. Aber ich würde mir so wünschen, dass sich die Eltern oder die Menschen einfach freuen, dass sie dieses Kind bekommen haben. Aber das kann durchaus auch ein Weg sein und ein Prozess. Aber da möchte ich versichern, dass das Leben auch sehr viel Glück und Erfüllung beinhaltet und beinhaltet. Von dem sie vielleicht noch gar nichts, was sie sich in dem Moment vielleicht gar nicht vorstellen können, aber einfach offen sein und
Hallo Mama.
Ja. Ich wollte gerade fragen, hat gerade bei dir
gekommen.
Hallo Theodora.
Ich unterhalte mich gerade mit der Katharina.
Sie darf auch gerne auch mal Hallo sagen, wenn sie möchte.
Katharina ist aus meiner Klasse.
Nee, ist nicht die Katharina aus seiner Klasse, sondern wir haben uns nicht aus der Grundschule.
Gibt es da auch eine Katharina?
Ja, gab es auch eine Katharina. Ah. Das ist faszinierend. Sie kennt noch alle Namen und übrigens auch sehr schön. Sie hat auch zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, zu manchen in der Grundschule auch noch Kontakt. Ja. Also sie hat kürzlich zwei Briefe geschrieben. An wen hast du die Briefe geschrieben?
An die Clara.
Und an wen noch?
An die Clara.
Genau, und Clara hat sogar dann angerufen, gell?
Ja.
Ah.
Also das ist auch so ein Wunsch von mir, oder da würde ich mich auch so freuen, wenn sie da einfach auch so eine Möglichkeit hat. Und die Mädchen sind ganz toll, also die sind so offen und die wurde gerade in diese Grundschulklasse so herzlich aufgenommen. Also das wollte ich eh noch ergänzen, also da ist eh ganz viel möglich. Also Kinder sind da eh ganz, ganz offen und haben uns da auch als Erwachsene ganz viel voraus.
Ja. Ich glaube, Kinder sind da oft offener als Erwachsene. Aber jetzt möchte ich nicht unterbrechen, wenn Theodor eine Frage hat.
Sagst du, Katharina, dass die Clara krank ist?
Ach ja, das kannst du dir auch selber sagen.
Okay.
Sag sie.
Kein.
Mit Mikrofon. Ja, aber dann kriege ich den Kopfhörer wieder. Also.
Ja. Hallo, Katharina.
Hallo, Theodora. Na, geht's dir gut?
Ja.
Ja?
Die Clara ist krank, leider.
Lea, was hat sie denn? Weißt du das? Ist sie erkältet? Nee. Hat sie Schnupfen?
Ja.
Ja? Ja, hoffentlich wird sie bald wieder gesund. Das Wetter ist doch so schön, da kann man gut rausgehen eigentlich gerade.
Ja, draußen ist es halt auch schlechtes Wetter.
Bei euch ist schlechtes Wetter in Ulm?
Ja.
Echt?
Ja.
Du, ich wohne in Stuttgart und bei mir ist schönes Wetter. Bei mir, oder? Doch, draußen. Ist es schön warm eigentlich? Behaupte ich.
Ja. Also ich gebe die Mama wieder.
Gibst du mir die Mama wieder? Es war aber schön, mit dir zu sprechen, Theodora. Vielen Dank.
So, also gut, kleine Zwischeneinlage.
Macht nichts.
Okay, ich bin wieder da.
Du bist wieder da, ja.
Ja, genau.
Welches Vorurteil über das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom würdest du am liebsten mal endgültig aus der Welt schaffen, was dir vielleicht begegnet ist, wo du sagen willst, das ist einfach nicht so? Gibt es da was?
Ja, also dass sie nichts lernen können oder dass sie nicht lernen zu lesen oder zu schreiben. Also Ich hatte da eine sehr erschütternde Begegnung in der ersten Klasse. Da meinte eine Lehrerin, Zitat, also wenn ein Kind, in dem Fall meine Tochter, die Intelligenz einer Zweijährigen hat, dann braucht man nicht viel erwarten. Ja? Und das ist natürlich ein Satz, der ist einfach, ja, in gewisser Weise sehr schockierend.
Es verletzt und, einen, oder, als Mutter?
Ja, es ist auch sehr ungerecht, es ist diskriminierend, es ist einfach falsch, ja, und wie kann man ein Kind von vornherein so einordnen? Im Übrigen hat es überhaupt nicht gestimmt, es war einfach eine Fehlinformation und das finde ich manchmal so, ja, für mich auch so verletzend oder ich verzweifle manchmal daran, diese Ohnmacht, wenn sofort im Vornherein entschieden wird, was meine Tochter lernen wird, was sie kann und wie sie ist, weil man das überhaupt nicht so sagen kann. Also man sollte gerade auch Menschen wie meiner Tochter ganz viel auch zutrauen. Und mit einer ganz offenen Haltung ihnen begegnen und einfach ausprobieren. Und sie wollte zum Beispiel die Schreibschrift lernen und dann wurde uns gesagt, sie braucht die Schreibschrift nicht. Sie braucht sie in ihrem Leben nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, es reicht, wenn sie Druckschrift kann und wenn sie Busfahren lernt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber meine Tochter interessiert sich für die Schreibschrift und sie möchte sie lernen. Ja, und dann durfte sie lernen, ein Jahr später. Und jetzt kann sie auch Schreibschrift schreiben. Und ich habe auch gesagt, ja, aber wenn sie mal eine Postkarte bekommt, und dann kann sie lesen. Also das ist das, was mich wirklich, also was mich so aufregt, das finde ich so, also das ist etwas, wo ich wirklich gerne drauf verzichten könnte. Und das ist doch auch noch sehr, sehr verbreitet, immer diese Maßstäbe, diese Kriterien, diese Normen, dieses Einordnen, statt dass man mal versucht, dass man kreativ ist, dass man Freude daran hat und dass man sich drauf einlässt. Ja, und dass man auch den Mut hat. Dazu gehört auch ganz viel Mut. Ja, und viel, ja, einfach mal gehen, einfach mal einen Weg gehen. Ja. Das fällt mir dazu ein, ja.
Ich würde aber trotzdem gerne die Folge beenden mit was Positivem. Deswegen, du hast mir vorhin diese Geschichte mit der Kassiererin erzählt, die fand ich schon sehr schön. Aber gibt es eine besondere Geschichte mit Theodora, die dich besonders berührt hat oder die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, die du vielleicht noch erzählen möchtest?
Also wir waren am Flughafen und ich mit Theodora, meinem Mann und Giovanni und Damiano waren schon bei der Familie in Apulien, in Valletta. Und der Flug hat sich verzögert und die Leute standen alle schon am Gate und Theodora wurde immer unruhiger. Und sie rannte dann rum und ich hinterher und es war einfach sehr anstrengend und sehr stressig. Und dann meinte die Frau am Gate, also die diese Tickets überprüft hat, ich soll doch jetzt mal mit Theodora kommen. Und dann hat sie zu sich zum Schalter geholt, hat ihr einen Platz am Computer eingeräumt. Meine Tochter liebt Computer. Und dann durfte sie so einscannen und war beschäftigt. Und das war so eine berührende Situation, weil alle Leute drumherum standen dann wie so in einem Halbkreis, wie um so eine Bühne herum. Und das war so eine schöne Stimmung, alle haben gelächelt und Theodora war glücklich. Ja, und ich fand das auch so toll. Also diese Fantasie, diese Kreativität von dieser Mitarbeiterin. Und sie sagte dann, als ich mich von ihr verabschiedet habe und mich bedankt habe, ja, ihr Bruder ist auch besonders. Und da komme ich einfach wieder zu dem Punkt, wir müssen einfach viel mehr Möglichkeiten der Begegnung und Erfahrung haben. Und dann erwerben wir ein Wissen, das einfach tragfähig ist. Und dann werden diese Vorurteile und diese diese Stereotype dann einfach verblassen, weil wir ja eigentlich alle die Erfahrung machen, wie vielfältig auch Menschen wie meine Tochter sind. Ja, genau. Und das war eine ganz, ganz schöne Situation.
Also nicht nebeneinander herleben, sondern zusammen. Das, was du vorhin ja, auch meintest. Ja,
genau. Und einfach auch fragen, sich austauschen, sich trauen. Ich sag oft, sprechen Sie doch mit meiner Tochter. Sie müssen doch nicht mit mir sprechen. Fragen Sie sie doch, ja. Das meine ich mit Begegnung. Und dazu muss es natürlich Räume geben und Möglichkeiten, ja.
Das jetzt nur zum Abschluss, aber das finde ich einen interessanten Satz von dir, weil ich hatte auch eine Folge mit einer Mutter, die sehbehindert war. Und es war tatsächlich so, hat sie mir erzählt, dass viel auch über ihren Mann manchmal läuft, dass die Menschen dann gar nicht mit ihr reden. Das ist übrigens auch eine sehr tolle Folge, wie ich finde, bei der ich ganz viel mitnehmen konnte. Hört auch da gerne mal rein in meine Folge 39. Da erzählt mir Olga aus ihrem Alltag als blinde Mutter mit 2 Kindern. Warum denken wir, dass wir Menschen, dass wir dann, wenn jemand eine Behinderung hat, mit dem Partner sprechen oder mit der Mutter oder mit dem Vater und nicht mit dem Menschen selbst? Das ist irgendwie verrückt.
Ja, ich denke, das ist oft Unsicherheit. Und ich denke, je mehr man die Möglichkeit hat, auch diesen Menschen zu begegnen und sie kennenzulernen, desto sicherer werden wir alle. Ja, und dann ändert sich auch unser Umgang miteinander natürlich, ja. In einem ganz positiven Sinne.
Ja. Also Vera, ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch, weil ich nehme auch, ich sage das oft, aber ich meine es auch wirklich so sehr viel für mich selber mit. Mhm. Einfach auch mal so ein bisschen offener rangehen in alle Sachen und vielleicht auch mal so sich mehr mit dem Umfeld zu beschäftigen und nicht nur mit sich selber, sondern zu schauen, was ist noch drumrum und alle Menschen zu sehen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass wir mehr in den Austausch kommen und nicht so nebeneinander herleben. Also allgemein jetzt, ja. Vielen, vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch dir.
Ich danke auch sehr, dass du mir Fragen gestellt hast und mir zugehört hast. Das ist sehr, sehr wichtig und gibt mir sehr viel Kraft.
Das war jetzt meine 2. Folge mit einer Mutter, die ein Kind mit Down-Syndrom hat. Und ich muss sagen, ich habe wieder wahnsinnig viel aus dieser Folge für mich mitnehmen können. Ich mag Veras offene und positive Art unheimlich gern. Und ich hoffe sehr, dass sie aus ihren Texten irgendwann mal ein Buch schreibt. Weil ich auch denke, dass sie damit die Blickwinkel von vielen Menschen verändern kann und Menschen in ähnlichen Situationen auch helfen und Mut machen kann. Wenn ihr mehr über Vera erfahren wollt, dann schaut doch auch mal in meine Shownotes rein. Da gibt es ein paar Links über ihre letzte Lesung. Und wenn ihr Kontakt zu Vera wollt, dann meldet euch doch einfach gerne bei mir. Ich leite dann eure Anfrage an sie weiter. Ihr könnt mich per Mail erreichen oder auch gerne bei Instagram. Den Kontakt findet ihr unter dieser Folge. Und da ich mit meinem Podcast kein Geld verdiene, das sage ich immer wieder, freue ich mich außerdem immer sehr über eure Likes, Kommentare oder euer Feedback bei Instagram und über eure Bewertung auf der Plattform, auf der ihr mich hört. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.